Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Mit Leidenschaft, Tatkraft und einer ordentlichen Portion Mut zeigt sie, dass Handwerk längst keine reine Männerdomäne mehr ist und sein muss. Ihre Mission ist es, Frauen zu ermutigen, selbstbewusster anzupacken, handwerkliche Fähigkeiten zu erlernen und sich im Alltag unabhängiger zu machen, egal ob beim Streichen, Fliesenlegen oder Möbel bauen. Als Handwerkerin aus Leidenschaft teilt sie ihr Wissen auf verschiedenen Kanälen, gibt Kurse und inspiriert damit nicht nur Frauen, sondern alle Menschen, die sich mehr Selbstständigkeit und Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten wünschen. Heute sprechen wir mit ihr über die Freude am Selbermachen, über den Mut, neue Wege zu gehen und darüber, wie praktische Handwerkskunst zu mehr Selbstwirksamkeit im eigenen Leben führen kann. Ganz herzlich willkommen im heutigen T-Talk, liebe Silvia Adamek. Schön, dass du bei uns bist.
Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen, Kai. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr für tolle Fragen an mich habt.
Liebe Silvia, bevor wir uns damit beschäftigen, was du heute so an Projekten vorantreibst, wird uns natürlich auch interessieren, wie es dazu kam, dass du irgendwann mal diese Entscheidung getroffen hast, ich möchte mit Leib und Seele Handwerkerin werden. Von daher meine erste Frage an dich, gab es in deinem Leben einen bestimmten Moment, an den du dich heute noch sehr gut erinnern kannst, wo du gesagt hast, genau das will ich tun, genau das ist mein Weg, ich möchte Handwerkerin werden?
Also so konkret gab es nicht diesen einen Schlüsselmoment. Also ich glaube, das hat sich einfach durch mein Wesen relativ schnell abgezeichnet, dass es für mich keine Bürokarriere in irgendeiner Form gibt. Also weil ich einfach furchtbar ungern am Schreibtisch und am Computer arbeite und auch schon als Kind eher kreativ war und sehr viel mit Dingen gespielt habe. Also ich habe mich wenig ruhig beschäftigt, sondern eher mit so ein bisschen kreativen Themen. Ich habe zum Beispiel ein Puppenhaus gehabt und habe unfassbar gern mit Puppen gespielt. Also ich bin ja schon ein klassisches Mädchen, wenn man so das einordnen möchte. Aber was mir unfassbar wichtig war, ist, dass es funktionierendes Licht in diesem Puppenhaus gibt. Mir war auch wichtig, dass es, ich sag mal, sanitäre Anlagen gibt, weil das war für mich einfach so dieser pragmatische Hintergrund, weil die Puppen anzuziehen und so, das war nie mein Thema. Ich habe eher die Sachen drumherum, um sie drumherum gebaut und ich habe halt irgendwie immer bemängelt, dass da kein Licht ist und auch keine Toilette, weil die Barbie muss doch auch mal aufs Klo und hatte einen anderen Fokus als vielleicht andere Kinder beim Spielen. Vielleicht könnte man es so nennen.
Und wie alt warst du da?
Ja, da war ich vielleicht so 6, 7 oder ich habe halt immer sehr gerne mit Baumaterialien gespielt. Also meine Familie ist jetzt nicht unbedingt eine klassische Handwerksfamilie. Also wir haben fast alle im Handwerk den Grundstein gelegt, sind aber dann in die freie Marktwirtschaft. Also mein Großvater, bei dem ich aufgewachsen bin, ist zum Beispiel gelernter Maurer und hat dann während seiner Zeit als Maurergeselle BWL studiert und ist dann später Chef von einem Flughafen gewesen. Also das zieht sich durch unsere Familie durch, dass wir alle irgendwie so diesen bodenständigen Grundlagen im Handwerk haben und sind dann aber in der freien Marktwirtschaft am Ende gelandet. Mit dieser großen Portion Bodenständigkeit ist das so, wie ich das so erlebt habe als Kind. Also die Basis im Handwerk und dann was Gutes draus machen.
Das heißt, das hat dich zwischen deinem 7. und 18. Lebensjahr auf jeden Fall schon begleitet?
Ach, schon viel früher. Kennt ihr noch diese Plastikobstdinger, die man so früher als Deko im Esszimmer stehen hatte? Da konnte ich kaum laufen, habe die in flüssigen Gipsputz getaucht und habe dann so Gipsputzfrüchte daraus hergestellt. Also ich habe einfach gerne mit Baumaterial gespielt. Und da war irgendwie halt klar, das Kind ist irgendwie halt offensichtlich da kreativ und mag halt gerne Baumaterial. Also das grobe Material ist mir am liebsten. Also ich liebe Steine und Putz und alles, was halt so richtig schön Dreck macht. Und das Filigrane ist mir nie so nahe gewesen. Also ich mochte schon immer lieber die groben Dinge so. Und war dann aber witzigerweise, als ich dann irgendwie geäußert habe, dass ich halt eben nicht studieren möchte direkt nach dem Abitur, sondern ins Handwerk will, war dann doch großes Staunen, also auch in meiner Familie, und die fanden das auch seltsam, bis auf meinen Opa, der hat mich da unterstützt. Also ich habe schon relativ früh festgestellt, oder ich habe gedacht, ich wäre falsch. Ich war ja gar nicht falsch, aber ich habe von Anfang an irgendwie gedacht, ja, warum habe ich denn so komische Interessen und die anderen Kinder nicht? Also das habe ich mich schon ganz, ganz früh gefragt und hatte dann nur von einer einzigen Person quasi Feedback, dass ich vollkommen okay bin. Aber alle anderen fanden das halt seltsam. Und das hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Also bis heute, also bis jetzt vor einem Jahr, wo ich hier einen riesigen Hinterhof übernommen habe und den zu meiner Werkstatt, Büro und Wohnung umbaue, wo auch mir alle immer wieder sagen, das geht nicht, das schaffst du nicht, du bist verrückt, du hast Ideen, die nicht zu realisieren sind. Und jetzt ein Jahr später stelle ich halt wieder fest, okay, alle hatten mal wieder Unrecht und ich bin die Einzige, die dran geglaubt hat, mit vielleicht 1, 2, 3 versprengten Einzelnen um mich herum. Ich habe es einfach durchgezogen und gemacht, und dann hinterher sind immer alle ganz erstaunt und sagen, ach krass, ging ja doch. Und das zieht sich eigentlich seit meiner Kindheit durch. Also ich habe schon immer mich durchgesetzt und da gekämpft für die Dinge, die ich mir so vorstelle. Und ich habe mal in einem anderen Interview habe ich mal gesagt, also wenn ich es mir vorstellen kann, dann kann ich es auch bauen. Und das ist so ein Satz geworden, den ich jetzt immer wieder höre, wenn es um mich geht. Also wenn ich zitiert werde, heißt es immer wieder, ja, Silvi sagt immer, wenn sie was sich vorstellen kann, dann kann sie es auch bauen. Und das ist einfach so ein ganz prägender Leitspruch für mich geworden.
Wie war das als Kind? Also ich meine, jetzt hast du Jahre an Erfahrung und Jahre an Bestätigung, dass dein Weg funktioniert. Als Kind, wenn so viel, ich sag mal, Zweifel zumindest deinen Weg da säumen, ja, und an dem, was du magst und was du tust. Wie war das für dich als Kind, als Jugendliche? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, schlecht hat sich das natürlich angefühlt. Also ich habe halt immer gespürt, ich möchte das irgendwie anders machen, aber mein gesamtes Umfeld sagt mir, dass es nicht richtig ist oder für mich nicht geeignet ist oder was auch immer. Und dann habe ich natürlich auch häufig versucht, mich den Dingen anzupassen. Also ich habe natürlich auch versucht, dann irgendwie was zu basteln oder irgendwie was zu bemalen oder so. Habe aber festgestellt, das ist einfach nicht meins, und war dann in der Art schon relativ rebellisch. Also ich glaube, auch in der Grundschule habe ich das permanent gemerkt, dass ich mich sehr stark anpassen wollte. Also ich wollte natürlich akzeptiert werden, ich wollte gemocht werden, wollte mit den anderen Kindern natürlich auch spielen und habe mich dann entsprechend angepasst. Ich war auch unheimlich still, weil ich einfach auch nicht richtig wusste, wie soll ich jetzt da mich verhalten, weil wenn ich das mache, was ich gerne machen möchte, werde ich komisch gefunden. Und wenn ich die anderen Sachen mache, fühle ich mich selber komisch. Und das war natürlich ein permanenter Konflikt. Und jetzt heute als Erwachsene rückblickend kann ich eigentlich sagen, dass mir dieser, ich nenne ihn jetzt vielleicht mal Mutausbruch, erst so in der Pubertät gekommen ist. Dass ich dann einfach gesagt habe, ja, ich bin halt so und ich interessiere mich halt für andere Dinge. Ich möchte Dinge bauen mit meinen Händen. Ich bin am glücklichsten, wenn ich bis zu den Ellenbogen im Dreck stecke. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt 46 Jahre alt und ich habe im letzten Jahr wirklich so gezweifelt, weil man mir dann immer wieder eingeredet hat von außen, nee, das geht nicht und das schaffst du nicht und das Projekt ist zu groß. Also es zieht sich komplett durch mein Leben, und natürlich ist es heute als Erwachsene, man hat die Erfahrung gemacht mit sich selbst, dass man es irgendwie doch hinkriegt, aber diese Gefühle, diese Zweifel sind nach wie vor da.
Was glaubst du, Silvia? Also viele Menschen würden ja potenziell in solchen Situationen dazu tendieren, sich dann vielleicht doch anzupassen und zu schauen, dass man so ins grundsätzliche Setting reinpasst. Du hast aber, bist dir aber selbst dann doch immer sehr treu geblieben, auch wenn es nicht einfach gewesen ist. Woher glaubst du, kam dieser innere Antrieb, diese Motivation?
Ich werde das häufiger gefragt und ich glaube einfach, dass ich erstmal mit einer Grundresilienz ausgestattet wurde, die nicht jeder hat. Also es ist ja nachgewiesen, dass es Menschen gibt, die einfach da resilienter sind als andere. Und ich habe auch eigentlich nur einen einzigen Support gehabt als Mensch. Aber dieser Support war halt so stark. Also mein Großvater war einfach in seiner Persönlichkeit auch so stark, dass ich wusste, okay, du kannst nicht ganz falsch sein. Also wenn diese starke Persönlichkeit vorangeht und sagt, du schaffst es, ne? Oder einfach, da gab es keine Motivationsgespräche oder so, sondern es wurde im Grunde einfach nur im Alltag vorgelebt und gesagt, nee, nee, das Kind ist in Ordnung, also macht euch um die keine Sorgen, die ist okay. Also hört auf, die zu gängeln, hört auf, sie irgendwie umstimmen zu wollen, die ist schon okay. Und da gab es keine, wie ich das heute häufig erlebe, mit Eltern, mit ihren Kindern, dass sie dann da auf das Kind einreden und so. Das gab es bei uns nicht. Da gab es keine motivierenden Gespräche und keine Aufklärung. Im Grunde durch sein Verhalten wurde ich von nur einer einzigen Person bestärkt. Und das hat für mich als Konstitutionstyp, also ich bin einfach ein robustes Kerlchen, sage ich immer. Glücklicherweise hat das gereicht. Und ich versuche halt einfach heute Menschen, die das eben nicht haben, die nicht mit so einer stabilen Grundresilienz ausgestattet sind, einfach zu motivieren, diese in sich zu finden und diese zu stärken. Und den Weg, den ich dafür für mich gefunden habe, ist halt zum Beispiel die Handwerkskurse, die ich gebe, wo du einfach über das Erleben der Sache erfährst, wie stark du eigentlich bist und wie stark du Dinge angehen kannst. Weil ich sag mal, wenn du so ein 13er Loch gebohrt hast, da denkst du, du kannst die Welt erobern. Ne?
Nochmal, bevor wir zu dem heute kommen, nochmal einen Schritt zurück. Als du dann nach dem Abitur beschlossen hast, Handwerkerin zu werden, wie lief das dann ab in der Ausbildung? Das ist ja jetzt keine reine Frauendomäne. Also ich schätze mal, du warst eine der wenigen Frauen, die das gemacht haben.
Ja, also ich wollte erst eine Ausbildung machen zur Kunstschreinerin, weil das war ja noch so am anerkanntesten. Also das war Ende 90er, also 98, 99 habe ich, glaube ich, Abi gemacht. Und da gab es im gesamten Handwerk 3% Frauen. Und ich wollte eine Ausbildung machen zur Kunstschreinerin, also in so einem Kunstschreinerbetrieb, also was so Richtung Restauration geht, und hatte mich dort beworben. Es lief halt alles per Brief mit so einem kleinen Foto von sich und wurde da auch angenommen. Und dann kam ich da an, um mich vorzustellen. Und dann sagte der Meister, ach Mädel, so wie du aussiehst, können wir mit dir hier nichts anfangen. Du kannst ja nichts heben. Und das war also schon so die erste Abweisung. Und dann habe ich mich noch bei anderen Betrieben beworben, habe also immer Absagen erhalten, weil durch mein Geschlecht und meine Konstitution, also ich habe damals knappe 50 Kilo gewogen, heute nicht wahnsinnig viel mehr, lange blonde Haare. Also das war dann auch schon so von meinem äußeren Erscheinungsbild, passte das offensichtlich nicht in die Welt des Handwerks und habe mich dann ja auch für eine Ausbildung entschieden, beziehungsweise ich habe dann im Grunde das genommen, was es noch irgendwo für mich gab. Und das war eine duale Ausbildung in der Elektrotechnik, wo ich halb im Büro war und halb auf der Baustelle. Also das war dann so quasi der Kompromiss, den man mir zutrauen konnte oder wollte, dass ich da so ja schon nicht bitte ganz auf der Baustelle, sondern nur so halb. Und das war ein Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz. Die haben damals dieses duale System ausprobiert, was dann sofort wieder abgeschafft wurde, weil es halt eben nicht funktioniert hat. Aber so war ich halt halb in einem Ingenieurbüro und halb bei einem Elektrofachbetrieb. Und dann haben die mich in diesem Elektrofachbetrieb, ich glaube ein Jahr lang, habe ich nur Schellen montiert an der Decke. Das sind also Befestigungen für Kabel. Und weil die nicht geglaubt haben, dass ich am nächsten Tag wiederkomme. Also die waren davon überzeugt, die macht das jetzt hier mal einen Tag oder zwei und dann geht die wieder zurück ins Büro. Bin da immer hin, ich war immer pünktlich, habe immer geschleppt und habe wirklich die Gesetzmäßigkeiten der Physik kennengelernt. wie man auch mit einem Körpergewicht von 50 Kilo es schafft, eine Kabeltrommel zu transportieren, die fast genauso schwer ist wie man selbst. Aber mir wurde einfach nicht geglaubt, dass ich das wirklich möchte. Und dann musste ich ein Jahr lang Schellen montieren. Also das war ziemlich frustrierend. Und so ging es weiter. Und dann habe ich nach der Ausbildung selbstverständlich keine Stelle bekommen, weil man weder mit der Ausbildungsart als auch mit mir als Person in diesem Kontext nichts anfangen konnte. Und habe dann in einem Beleuchtungsbetrieb gearbeitet, eine kurze Zeit, und habe dann aber noch die Ausbildung zur Raumausstatterin drangehängt, weil das dann eher so mädchenmäßig anerkannt war. Also wenn schon Handwerk, dann bitte was mit Farben und Stoffen und Tapeten, aber bloß nicht irgendwie die rustikalen Sachen. Und dann habe ich da nochmal diese überbetriebliche Ausbildung gemacht und dann... Ja, habe ich mich, muss ich schon irgendwie sagen, auch gefügt, also gefügt in den äußeren Zwängen gefügt, und habe dann einen Job im Vertrieb angefangen, weil ich auch einfach keine Chance bekommen habe.
Weißt du, ob das heute in der Ausbildung auch noch so ist?
Nee, es hat sich enorm viel getan. Okay. Also alleine die Situation damals, wie man für mich Arbeitsschuhe bestellen wollte. Also ich habe Größe 38 in Schuhen. Und dann mussten diese Arbeitsschuhe speziell in USA angefragt werden. Die wurden dann gefertigt und zugeschickt. Und es gab also keine Arbeitsschuhe in Größe 38. Die hatten 8 Wochen Lieferzeit. Die kamen aus USA. Und das ist auf jeden Fall noch nicht so lange her, dass man einen Arbeitsschuh, einen Sicherheitsschuh in Größe 38 extra herstellen musste. Von Arbeitskleidung ganz zu schweigen. Und da hat sich dramatisch viel getan. Also ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile im bauleistenden Handwerk bei 17% Frauen, was immer noch enorm wenig ist, aber was halt im Vergleich zu damals enorm viel ist. Ne?
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückspringen. Also was sich mir so ein bisschen offenbart hat in deinen Ausführungen ist, dass du ja über einen extrem langen Zeitraum, eventuell auch bis noch vor kurzem, wenn ich dich richtig verstanden habe, es immer sehr viel mit Menschen zu tun gehabt hast, die dich in deiner Person, aber eben auch in dem, was du zu leisten imstande bist, angezweifelt haben.
Ja.
Das bedeutet, ich habe verstanden, da war dein Großvater, der hat zu dir gestanden, heißt aber gleichzeitig, da gab es wahrscheinlich andere Mitglieder der Familie, die das nicht entsprechend getan haben. Du hast darüber gesprochen, in der Ausbildung, in den ersten Bewerbungen wurdest du nicht nur angezweifelt, sondern quasi abgewiesen. Und selbst in dem dualen Studium war es so, dass angezweifelt wurde, dass du weiterhin in den Betrieb kommst. Mhm. Was macht es denn mit einem Menschen, wenn man über so viele Jahre hinweg mit so viel Zweifeln von außen zu kämpfen hat?
Also es macht einen wahnsinnig mürbe, weil es wurde jetzt in meiner Familie zum Beispiel nicht dagegen gesprochen, aber es gab auch keinen Zuspruch. Da war es relativ neutral. Später dann dieser Gegenwind oder halt dieses einfach nicht beachten. Also man fühlt sich wie unsichtbar eigentlich. Und das hat natürlich schon den Selbstwert enorm beeinträchtigt. Und ich frage mich das auch bis heute, wie ich das schaffen konnte, da permanent dann dagegen anzugehen oder halt immer wieder die Kraft zu finden, zu sagen, nee, ich mache das jetzt aber trotzdem, auch wenn alle anderen das komisch finden. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Ich weiß es nicht, wo ich diese Energie und diese Kraft und dieses immer wieder neu anpacken, wo ich das hergenommen habe. Ich kann es einfach nur auf diese gute Basis, die mir mein Großvater gegeben hat, der nebenbei bemerkt, viel, viel zu früh gestorben ist. Also der ist an meinem 17. Lebensjahr ist der gestorben. Und von da an war ich so gesehen alleine. Aber diese Beziehung, diese wirklich tiefe Verbindung, dieses tiefe Vertrauen trägt mich bis heute. Also wo ich auch heute häufig noch überlege, was hätte jetzt der Opa gesagt? Und dann denke ich, ach, das Kind ist schon in Ordnung. Also das war so ein Satz, den ich mir sehr gut gemerkt habe. Immer so, das Kind ist schon in Ordnung, die macht das schon. Also lass die mal in Ruhe, lass die mal machen.
Wir lieben die, die an uns glauben.
Ja, genau. Und ich kann es euch ehrlich nicht sagen, wo ich immer diese Kraft hergeholt habe. Ich habe einfach vielleicht in meinem Inneren gespürt, dass ich das schaffen werde. Also ich denke da oft an den Spruch von der Pippi Langstrumpf, das habe ich noch nie gemacht, also wird's mit Sicherheit super. Ne? So.
Mindful Moment. Immer wieder angezweifelt werden, das kann einem die schönsten Träume austreiben. Silvia steht den ZweiflerInnen aber mit einer Resilienz gegenüber, die die gerade zitierte Pippi Langstrumpf sicher feiern würde. Frei auch nach dem Leitsatz der bekannten Therapeutin Virginia Satir, wir dürfen uns nicht durch die begrenzte Vorstellungskraft anderer Leute definieren lassen, erinnert uns Silvia daran, es kann trotzdem gut gehen. Die Kraft dafür kann aus deinem Inneren herauskommen, aber auch dein Umfeld kann eine zentrale Ressource und Stütze für dich sein. Hier sind ein paar Gedankenanreger für dich und dein nächstes Projekt, das du dir nicht ausreden lässt. Wann habe ich zum letzten Mal an mich geglaubt, auch wenn andere an mir gezweifelt haben? Und was kann ich daraus mitnehmen? Wie kann ich noch mehr auf mein eigenes Vertrauen bauen und mich von äußeren Zweifeln weniger beirren lassen? Welche Menschen in meinem Umfeld stärken mir wirklich den Rücken? Wie kann ich diese Verbindung vertiefen für ein stärkeres äußeres Supportsystem? Und wenn doch einmal der Zweifel kickt, tu es trotzdem, dem inneren und äußeren Zweifler zum Trotz.
Hattest du damals, als du die Ausbildungen angefangen hast, ein konkretes Ziel für dich, wo du sagst, genau da will ich hin?
Nee, das hatte ich nicht. Also ich bin kein Mensch, der große Pläne macht, also für sich, für die Zukunft. Ich bin im Grunde jemand, der im Hier und Jetzt ist. Und ich wusste nur, was ich nicht möchte. Und das war halt ganz klar, ich möchte nicht an einem Schreibtisch sitzen den ganzen Tag. Ich möchte nicht irgendwelche Tabellen mit Sachen befüllen, die am nächsten Tag genauso wieder aussehen, sondern ich habe immer die Dinge gemocht, wo ich direkt sehen kann, was ich geleistet habe. Also ich weiß nicht, wie oft ich mein Kinderzimmer umgestrichen, umdekoriert habe. Mit halb aufgeschnittenen Kartoffeln habe ich so Muster auf die Wände gestempelt. Da war ich noch nicht in der Schule, da habe ich das schon gemacht. Mir war einfach immer wichtig, ich muss sehen können, was ich getan habe. Ich habe angefangen damals auch zu studieren nach der Ausbildung, habe dann angefangen Elektrotechnik zu studieren und habe auch gemerkt, das ist nichts für mich. Die kommen da mit dem Oszilloskop unterm Arm zur Schule und sitzen da und machen den ganzen Tag Messungen und so. Das war mir zu realitätsfern. Ich wusste immer, was ich nicht will und daraus hat sich ergeben, was ich will oder was ich dann halt sonst machen kann. Also das Wissen darüber, was ich nicht will, war immer stärker ausgeprägt, als zu wissen, wo die Reise ungefähr hingeht. Also ich habe nie ein Ziel gehabt, dass ich sage, ich möchte mal, was weiß ich, Ärztin werden und am offenen Herzen operieren. Sowas habe ich nie gehabt. Ich wusste immer, ich möchte auch so erfolgreich sein wie mein Großvater, der nicht reich war, aber der sich einen gewissen Wohlstand erarbeitet hat. Das war mir immer klar. Also das war immer mein Antrieb, dass ich halt das, was mir wichtig ist, leisten kann, zu machen. Und das ist erstmal die Freiheit zu haben, das zu machen, worauf man Lust hat. Und die erreicht man halt in der Welt mit Geld. Also ich wollte Geld verdienen, um mir diese Freiheit im Grunde leisten zu können. Und das war eigentlich so mit der einzige Antrieb. Also mein Ziel war, meine Dinge, meine Projekte so machen zu können, wie ich möchte. Ich wollte nie von jemandem abhängig sein, der mir dann halt wieder sagt, dass es nicht geht.
Das war ja zu dem Zeitpunkt, als du die zweite Ausbildung begonnen hattest zur Raumausstatterin, noch nicht in der Form gegeben. Also da warst du ja noch angestellt und auch noch nicht so ganz schmutzig im Rahmen dessen, was du so getan hast, obwohl du das so gerne magst. In welche Richtung ging es dann weiter?
Ich bin dann in ein Unternehmen gekommen. Das war ein Einrichtungshaus. Die haben jemanden für die Beleuchtungsabteilung gesucht. Ich habe davor kurz in einem technischen Support gearbeitet von einer Leuchtenfirma. Und da gibt's schon wieder die nächste Story. Wurde also immer im technischen Support angerufen. Ich bin dann drangegangen und dann hieß es ja, man möchte gerne mit dem Kollegen sprechen. Und dann sage ich, ja, ich bin tatsächlich der technische Support. Wir haben sonst niemanden. Also ich bin es alleine.
Ich bin der Kollege.
Ich bin der Kollege. Moment, ich stell mal kurz um. Und die Stimme verstellt. Nein, es gab vielleicht von 100 Anrufen einen einzigen Menschen, der direkt seine Frage gestellt hat. Alle anderen haben gefragt, kann ich bitte mit dem Kollegen verbunden werden für den technischen Support? Irgendwann habe ich mir mit dem, es war ein Innenarchitekt, ein männlicher Innenarchitekt war angestellt. Wir saßen uns so gegenüber und dann haben wir uns später einfach einen Scherz daraus gemacht, dass er quasi an mein Telefon gegangen ist und hat gesagt, Moment, ich verbinde Sie mit der Kollegin. Wenn es um die Frage, um den technischen Support ging. Aber es ging dann auch nicht lange gut. Also ein paar Monate war ich nur in dem Unternehmen. Und bin dann in ein Unternehmen gewechselt, die in einer Beleuchtungsabteilung jemanden gesucht haben, die dann sich dort um Lichtplanung und halt die Gestaltung dieser Beleuchtungsabteilung kümmern sollte, Verkauf und Beratung und Lichtplanung. Und die haben dann relativ schnell mein verkäuferisches Talent entdeckt. Also ich bin so eine Verkäufernatur. Und bin dann in den Vertrieb gekommen. Über diese Tätigkeit dort war zu Besuch ein Vertriebsleiter von einem anderen Unternehmen. Und mit dem habe ich mich so im Nebensatz dann unterhalten. Und dann sagte der Mensch, also Sie sind ja die geborene Verkäuferin. Und der war dann so ein bisschen der Treiber dahinter, mich in den Vertrieb zu bringen. Und dann habe ich halt 15 Jahre Vertrieb gemacht und war dort immer in der Einrichtungsbranche, also ich habe immer im Vertrieb in der Einrichtungsbranche gearbeitet und war dann bei einem absoluten High-Class-Hersteller des Designmöbelbereichs und die wollten mich auf die Position der Deutschlandchefin bringen und dafür habe ich dann an der Universität in Mailand Interior Design studiert. Und da kam ich dann quasi wieder mit meinen Ursprüngen sozusagen wieder zurück in Berührung, habe dann Interior Design in Mailand studiert, während ich gearbeitet habe und bin danach Sales Manager Germany gewesen, genau.
Bist du zu dem Punkt mit dem Studium rund um das Thema Inneneinrichtung kamst, hat sich das für mich sehr falsch angefühlt? Also was du damals gemacht hast im Vergleich zu dem, was du uns zu Beginn auch erzählt hast, also was für dich eigentlich zählt, in welchem Metier du dich eigentlich wohlfühlst und wofür eigentlich dein Herz schlägt. Ich glaube, du hast gesagt, das waren bis zu 15 Jahre. Wie hat sich das angefühlt in dem Moment?
In der Zeit war es einfach wahnsinnig spannend, weil diese Designmöbelbranche ist ja auch sehr fancy, ne? Also es war so eine ganz neue, glamouröse Welt von, für mich als, ich sag mal, Handwerkerin, war das so ganz glamourös und ganz toll und man hat in tollen Hotels geschlafen und hat tolle Möbelkollektionen und hab da auch meinen Sinn und meinen Verstand für hochklassige Einrichtungen und Architektur auch sehr stark geprägt und dann durch das Interior Design Studium, so dass in meiner Brust zwei Herzen schlagen. Also ich habe zum einen diese glamouröse Verkaufswelt, wo man dann auch zu tollen Essen eingeladen wird und auf Messen. Es war also fantastisch und war aber immer Handwerkerin und habe das halt in meinem Privatleben ausgelebt. Und ich fühlte mich in der Zeit aber, um auf deine Frage zu kommen, Kai, fühlte ich mich richtiger, weil das anerkannter war, dass eine junge Frau mit High Heels und Designerkostümchen zu Kunden fährt und da über Produkte spricht im High-Class-Bereich, habe ich mich anerkannter gefühlt. Das hat mir auch natürlich gut gefallen, weil wenn man dann plötzlich die Anerkennung von außen bekommt, denkt man ja erstmal, ach, das ist alles toll. Ich war dann auch mit einem ganz glamourösen, tollen Mann verheiratet und es war also alles irgendwie so von außen betrachtet fantastisch, aber in mir drin war ja natürlich immer noch die Handwerkerin und der ein oder andere, der mich gut kannte, der wusste das auch, aber ich würde mal sagen, die wenigsten wussten das. Und Das waren einfach zwei Welten. Und dann bin ich mit meiner Selbstständigkeit, bin ich wieder zu meinen Wurzeln zurückgekehrt. Also dieser Ausflug in diese glamouröse Welt der Designmöbel, die war toll. Und ich bin einfach beides. Also ich liebe es nach wie vor, mich schick zu machen und zu einem schönen Empfang zu gehen. Ich bin große Kunstfreundin, ich sammle Kunst und gehe unfassbar gerne schick aus und so. Aber trotzdem bin ich auch die bodenständige Handwerkerin, die man am gleichen Tag in zwei Outfits sehen kann. Nämlich wenn ich morgens irgendwie mit Arbeitshose unterwegs bin und abends dann zu einer Gala. Also ich darf doch auch beides sein. Und das habe ich auch erst gelernt, wo ich dann älter wurde. Ne, dass es auch völlig okay ist, dass man beides ist, dass man sich nicht für eins davon entscheiden muss.
Aber als du dann aus dem Vertrieb rausgegangen bist und dein eigenes Unternehmen gegründet hast, das hast du so lapidar jetzt im Nebensatz erwähnt, das ist ja doch ein ziemlicher Schritt.
Absolut. Ich bin jetzt im 8. Jahr meiner Selbstständigkeit. Und auch da war es wieder so, ich wusste, was ich nicht will. Und ich war, nachdem ich aus der Firma ausgeschieden bin, es gab da interne Probleme mit einer neuen Geschäftsleitung. Wir sind da so ein bisschen aneinander geraten. Also lange Geschichte kurz, wir haben uns getrennt. Ich war dann noch kurz bei einem großen Einrichtungshaus in Köln und sollte dort eigentlich die Geschäftsführung übernehmen und habe halt auch da unglaublich schnell festgestellt, was ich nicht will. Ich wollte nämlich nicht da sein und den ganzen Tag in diesem einen Gebäude sein und diese Dinge machen und habe dann, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen will, habe ich einfach erstmal nichts gemacht. Ich habe einfach nur gekündigt, also ins Blaue hinein gekündigt, habe gesagt, ich kann da nicht mehr hingehen. Also ich kann mich da auch ganz genau dran erinnern. Ich war an Weihnachten in Spanien bei einer sehr engen Freundin und bin da so über den Strand gelaufen und mir war total klar, es ist egal, was passiert, aber da willst du nicht mehr hingehen. Ich will da nicht mehr hingehen. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich dann im Januar gekündigt habe. Und ich wusste nicht, was passiert. Ich habe dann erstmal schön Karneval gefeiert. Und danach habe ich durch Zufall ein altes Buch von mir gefunden, das mich an einen Traum, an einen Wunsch erinnert hat, den ich als Kind auch hatte. Ich wollte schon immer mal auf einem Pferdehof in Island leben und arbeiten. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, du hast ja nichts zu tun jetzt im Moment, dann könntest du das ja jetzt mal machen. Und bin dann da nach Island für 3 Monate und habe auf einer Pferdefarm ja Mist geschaufelt. Und das hat mich so unfassbar geerdet nach dieser glamourösen Zeit in dieser Designmöbelbranche, dass es mich halt massiv an meine Zeit als Handwerkerin erinnert hat, als das, was ich ja auch bin, nämlich ein ganz bodenständiges Mädchen. Und dann habe ich dort also morgens die Tiere versorgt, habe dann im Haushalt da in dem Hotelbetrieb mitgeholfen. Im Grunde habe ich mich dann danach, nach diesen 3 Monaten hingesetzt und habe mir überlegt, okay, was willst du denn eigentlich machen? Und mir war vollkommen klar, dass ich halt wieder zurück ins Handwerk möchte. Weil ich habe mich in dem Betrieb, wo ich vorher war, in dem Designmöbelhaus, hatte ich eine Situation mit einer Kundin, die sich beschwert hat über einen Sessel, wo man eine Macke sieht an diesem handgefertigten Stück. Also es war eine Handarbeit, dieser Sessel für knapp 7.000 Euro. Und man hätte eine Macke gesehen, die aber ungefähr bei 11.30 Uhr durch die geöffnete Jalousie, durch das Licht, was dann auf dieses Möbelstück fällt, nur sichtbar war. Und da bin ich zum ersten Mal in meiner Karriere unprofessionell gewesen und habe die Dame gefragt, ob sie sonst nichts zu tun hätte, als auf die Möbel aufzupassen und ob ihr nicht klar wäre, dass da eine massive handwerkliche Perfektion dahinter steht, dieses Möbelstück überhaupt zu fertigen. Ob sie sich den Prozess im weitesten vorstellen könnte, wie lange es dauert und was für eine Fertigkeit dafür notwendig ist, dieses Möbelstück überhaupt herzustellen. Und an dieses Gespräch habe ich mich dann da in Island auf meinem Pferdehof sehr häufig erinnert und habe einfach gedacht, nee, du bist einfach Handwerkerin. Also du bist in deinem Herzen Handwerkerin und du möchtest etwas tun, wo du beide Welten verbinden kannst. Also zum Beispiel das Handwerk, aber halt eben auch das Schöngeistige. Und es muss nicht Luxus sein, aber sagen wir mal, das einfach, womit du auch genug Geld verdienst, um dir diese Spielerei halt erlauben zu können. Und so habe ich das gemacht, was ich vorher schon nebenbei gemacht habe. Also ich habe neben meiner Tätigkeit im Vertrieb, habe ich schon Wohnungen gekauft, habe die saniert und verkauft oder vermietet. Das war mein Hobby. Auf jeden Fall, als ich dann da aus Island kam, kam dann natürlich wie immer so ein Zufall, dass ein guter Freund von mir kam und sagte, du Silvi, du baust doch hier immer so Wohnungen um für dich. Könntest du das denn auch für mich machen? Und dann, ja, warum nicht, ne? Also kann ich mich mal drum kümmern. Und dann ging das los und dann hat er mir da Geld dafür gegeben und ich war ganz verblüfft, dass ich da jetzt irgendwie, ach so, stimmt, da kann man ja auch Geld für nehmen. Und somit war im Grunde der Grundstein gelegt für meine heutige Tätigkeit, nämlich, dass ich anderen Menschen helfe, ihr Projekt, ihre Wohnung, ihr Haus, was sie gekauft haben oder umbauen möchten, dass ich die durch diesen Bauprozess bringe und ihnen dabei helfe, dass es schön wird und technisch korrekt ausgeführt wird. Und so passieren in meinem Leben immer diese Zufälle, dass dann irgendwoher so eine Situation kommt oder ein Mensch kommt, der dann sagt, ach, könntest du das vielleicht für mich machen? Und dann mache ich das einfach.
Was sich auch einfach angehört hat, war dieser schon fast bilderbuchhafte Prozess, als du darüber sprachst, wie du deinen Job letztendlich aufgegeben hast. Das heißt, ich habe verstanden, du bist am Strand in Spanien, du merkst, das ist es irgendwie nicht mehr. Du triffst die Entscheidung, du kündigst, auf einmal fällt dir ein, hey, ich könnte ja nach Island gehen und im Island kommt diese Erleuchtung rundum. Ich müsste ja doch mal wieder was mit dem Thema Handwerk machen. Es hört sich ja schon fast ein bisschen zauberhaft an, ja. Worauf ich hinaus möchte ist, dass ich glaube, diese zwei Herzen in der Brust zu haben, diese zwei unterschiedlichen Tonalitäten wahrzunehmen zwischen, ich merke, hier ist irgendwas nicht mehr so ganz richtig und ich wünsche mir Veränderung. Aber auf der anderen Seite eben auch diese Schwierigkeit im Loslassen, diese Befürchtungen, die damit einhergehen. Das schien jetzt so, als wäre das für dich überhaupt kein Thema gewesen.
Also ich habe ein sehr tiefes Grundvertrauen in mich und in meine Fähigkeiten. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Und ich weiß einfach in meinem tiefsten Inneren, wenn ich mich also irgendwie auf den Boden setze und so in mich hineinhorche, dann weiß ich, dass es mit mir gut gehen wird. Also, dass irgendwas passieren wird, was gut für mich ist. Und das hat mich eigentlich immer getragen, weil ich habe einfach dieses tiefe Grundvertrauen, dass irgendetwas passiert oder irgendjemand kommt und irgendetwas zu mir sagt, was mich dann auf eine Idee bringt, die mich weiter trägt. Ich habe einfach dieses tiefe Grundvertrauen, dass es gut werden wird. Und ich habe schon so viele Male versucht, das zu analysieren, wo das herkommt. Und es ist mit Sicherheit zum großen Teil meinem Großvater zu verdanken. Aber es liegt auch einfach in mir selbst. Also ich bin einfach ein Stehaufmännchen. Ich bin jemand, der, ne, gibt da immer diese blöden Postkarten, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter. Das Bild kann man sich eigentlich gut vorstellen. Und ich bin wirklich oft gescheitert, wahnsinnig oft gescheitert. Und klar, wie du es auch beschrieben hast, Kai, das hört sich so romantisch an. Ich laufe da am Strand und dann bin ich in Island mit wehendem Haar. Nein, es ist da sehr, sehr viel Zweifel gewesen und sehr, sehr viel Angst und sehr, sehr viel Unsicherheit. Wie geht's da jetzt weiter? Aber ganz tief in mir, wie gesagt, wenn ich mich auf den Boden setze, im Schneidersitz, mich quasi erde, wenn man so will, dann spüre ich, es wird gut gehen mit mir. Ich spüre das einfach und dann denke ich mir, ich mach's jetzt. Ich mach's einfach und gucke, was passiert. Und es ist nicht immer gut gegangen, auch nach vielen Anläufen nicht. Und manche Dinge habe ich auch verworfen oder habe auch gesagt, nee, das hat jetzt leider nicht geklappt, das lasse ich besser und das mache ich vielleicht auch einfach nicht mehr oder ich probiere es auch nicht mehr. Aber andere Sachen, die habe ich immer und immer und immer wieder probiert und dann hat's doch einfach irgendwann geklappt und dann war ich total verblüfft und total glücklich und habe mich bestätigt gefühlt, dass ich meinem Grundvertrauen vertrauen kann.
Ich meine, du hast ja beschrieben, wie du schon als kleines Kind angefangen hast, dein Kinderzimmer umzumalen und umzugestalten. Und du hast ja immer wieder solche Projekte gehabt und etwas erschaffen, etwas gemacht. Und das hat funktioniert oder hat entsprechend ausgesehen. Oder du hast Plastik mit dem Gips überzogen. Also was auch immer du gemacht hast, da entsteht ja etwas. Und du hast ja auch diesen Prozess beschrieben, dass dir das wichtig war. Und ist zu sehen, was am Ende des Tages du geschafft hast. Und das über Jahre und Jahrzehnte hinweg trägt natürlich vielleicht auch dazu bei, ja, dieses Urvertrauen zu haben.
Ja, und ich habe so viel kaputt gemacht. Ne? Das hört sich immer toll an. Und auch die Dinge, die dann am Ende in meinem Zimmer, in meiner Wohnung, wo auch immer gelandet sind, das waren ja dann die Dinge, die gut gegangen sind, die man dann am Ende gesehen hat. Aber die vielen, vielen Dinge, die ich auf dem Weg kaputt gemacht habe, die sieht natürlich keiner. Und mir war immer vollkommen klar, dass es kaputt gehen kann dabei, dass ich es versaue, also dass ich es zerstöre dabei. Und das war mir immer total bewusst. Und ich habe dann versucht, den Schaden, den ich da gegebenenfalls mit anrichte, so gering wie möglich zu halten. Und also bevor ich ein Projekt begonnen habe, egal was es jetzt war, war mir vorher klar, es kann sein, dass du es kaputt machst. Und der Wert davon ist dann weg. Also ist mir das jetzt die 100 Euro Investition zum Beispiel in dieses Material wert? Und dann habe ich mir das überlegt, ja, das ist es mir wert, auch wenn es kaputt geht und es danach verloren ist. Aber der Prozess, das, was daraus entsteht, war mir immer wichtiger. Ich habe so viel kaputt gemacht, ich habe so viel zerstört, so viel weggeworfen, so viel hämische Kommentare und Belustigungen eingesteckt. Und das ist aber nicht das, was man sieht. Ich habe zum Beispiel jetzt auf meinem Hof, wo ich jetzt hier bin, was ich mir da alles anhören musste auch wieder. Jetzt mit 46 Jahren muss ich mir das immer noch anhören. Und jetzt habe ich gerade am Wochenende eine Feier gehabt, wo ich die Helfer eingeladen habe, die mir so in dem Prozess immer mal so ein bisschen geholfen haben. Und dann waren wieder die Reaktionen waren wieder ganz genau gleich. Mensch, ist das toll geworden. Wow, wie du dich da durchgeboxt hast. Wahnsinn, wie toll. Aber die ganzen Tränen, die ganze Wut, die ganzen zerstörten Sachen, die ich in diesem Prozess auch weggeworfen habe, die sieht niemand nach diesem Jahr. Weil die sind ja nun mal Müll. Und wie viel Geld ich auch verbrannt habe, weil es schiefgegangen ist. Das ist halt das, was man nicht sieht. Aber ich bin mir immer vollkommen bewusst darüber, wenn ich ein Projekt beginne, dass es auch schiefgehen kann.
Mindful Moment. Sich trauen und es angehen. Dein großes Projekt, den Traum, die Idee. Das kann auch schiefgehen. Sehr wahrscheinlich kann und wird etwas dabei kaputt gehen oder nicht sofort klappen. Silvia macht sich das sehr bewusst, bevor sie etwas beginnt und wägt ab. Bin ich bereit, das zu investieren? Mit dem Wissen, dass es kaputt gehen könnte, mindestens für den Lerneffekt? Denn auch wenn es am Ende beim erfolgreichen Projektabschluss niemand sieht, jedes Projekt bringt seine Umwege, Niederlagen und kaputte Zwischenschritte mit sich. Es ist also durchaus sinnvoll, sich auf den nicht ganz so geradlinigen Weg vorzubereiten. Diese Fragen können dir dabei helfen, deine Resilienz dafür noch weiter zu stärken. Wann habe ich das letzte Mal etwas gewagt, ohne zu wissen, ob es funktioniert? Was könnte ich aus einem Umweg lernen, das mir langfristig vielleicht sogar mehr bringt als der sofortige Erfolg selbst? Und was kann ich mir selbst sagen, um mich bei Umwegen und Misserfolgen zu stärken und weiterzumachen? Manchmal ist es eben doch der Umweg, der uns viel mehr lehrt als der direkte Erfolg. Also, scheiter heiter.
Und Silvia, jetzt kann es ja gut sein, dass Menschen, denen sowas Ähnliches passiert, die auch immer wieder vor bestimmten Scherben stehen, weil Dinge kaputt gegangen sind. Und das müssen gar keine physischen Dinge sein. Das können Beziehungen sein, das können Anteile von Karrieren sein oder Sonstiges. Dass man oftmals auch dazu tendieren kann, direkt Rückschlüsse auf sich selbst zu ziehen und sagen, okay, ich mache das die ganze Zeit falsch, das geht die ganze Zeit kaputt. Mit mir muss irgendwas falsch sein. Und du hast ja auch zu Beginn erwähnt, dass du in deiner Schulzeit ab und zu das Gefühl hattest, mit dir sei etwas falsch. Aber trotzdem hat dieses Gefühl nie überwogen und du hast immer weitergemacht.
Ja, das habe ich. Ich habe halt die Vision davon nicht verloren. Also auf meinem Handy, wenn ich den Startbildschirm öffne, habe ich einen Spruch, der lautet, bleibe deiner Vision treu, auch wenn du die Einzige bist, die daran glaubt. Und das trifft mich so sehr, weil als Kind, ich habe die Dinge fertig gesehen. Ich habe fertig ein Regal gesehen, wie es aussehen soll, wenn ich es gebaut habe. Und bis es dann so war, ist halt sehr viel passiert. Aber ich habe ja diese Vision nicht verloren. Also ich habe immer genau vor meinem inneren Auge gesehen, wie es aussehen soll, wenn es fertig ist. Und es gab natürlich auch Situationen, wo es sofort geklappt hat, ne? Sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwann aufgegeben. Aber es gab deutlich häufiger die Situation, dass es kaputt gegangen ist, dass es erstmal nicht so war, dass es nicht gehalten hat, dass ich in der Konstruktion einen Fehler hatte. Aber ich hatte ja immer ganz klar vor mir das Bild, wie es denn mal sein soll. Und ich habe vor kurzem erst eine Studie gelesen, also wenn man jetzt zu einem Menschen sagt, stell dir mal einen Apfel vor, dann gibt es Menschen, die sehen den, so wie ich, ganz klar, realistisch, saftig, grün mit roter Schattierung und vielleicht noch irgendwie einem Stiel dran und einem Wassertropfen, der da runterläuft. Und andere Menschen, die sehen gar nichts, die haben da kein Bild vor Augen. Die sagen, okay, ja, ein Apfel. Wenn man ihnen dann einen realistischen, also einen echten Apfel in die Hand vor sie legt, dann sehen sie, ja, ich sehe den Apfel in deiner Hand. Aber die können sich diesen Apfel nicht bildlich vorstellen. Und das war mir zum Beispiel nicht bewusst, dass es das gibt, dass Menschen diese Vorstellung nicht haben. Das ist also eine komplett neue Info für mich gewesen, weil ich habe immer gesehen in meinem inneren Auge, was ich machen will, also wie das aussehen soll. Und solange ich es mir vorstellen kann, kann ich es auch bauen.
Und du gibst ja heute auch Kurse, um das weiterzugeben, dieses Wissen. Wie gehst du jetzt davor und was sagst du und bringst du Menschen bei, die zu dir kommen und sagen, ich habe da keine Begabung, ich kann da nichts sehen. Ja, ich würde aber trotzdem ganz gern etwas machen.
Ja.
Gibt's da Hilfe?
Ja, gut, also ich sag mal,
ich frage für einen Freund.
Also die KI hilft einem natürlich jetzt im Moment schon dramatisch dabei, also Dinge halt zu visualisieren, die vielleicht für einen halt da nicht möglich waren. Also ich kann natürlich niemandem ein Bild in den Kopf zaubern, aber ich kann Hilfestellung geben, wenn man dieses Bild hat, dass man dann etwas daraus macht. Und die Dinge, die ich in meinen Kursen vermittle, sind aber eher ganz pragmatischer Natur. Also selbst, Oliver, wenn du jetzt diese Vorstellung in deinem Kopf nicht hast oder der Freund, für den du fragst, dann könnte es aber trotzdem sein, dass jemand bei dir ist und sagt, Mensch, Oliver, ich kann mir hier ein super schönes Regal vorstellen. Könntest du dafür zwei Löcher bohren? Und das könnte ich dir dann beibringen, wie du dann den Weg dahin schaffst.
Das ist schon mal gut, weil die Situation hat mein Freund nämlich häufiger, dass seine Frau dann sagt, da sollte doch was hin und dann geht das Drama los. Gut, danke.
Nee, also in den Kursen geht es mir nicht um die Kreativität. Also ich habe natürlich auch kreative Kurse, aber in meinen Kursen geht es erstmal um dieses komplett einfach Pragmatische. Ich bin unabhängig, ich brauche nicht auf einen Helfer zu warten. Ich bohre diese beiden Löcher jetzt selbst in die Wand. Also darum geht es mir. Ich brauche niemanden, der mir hilft, diesen Siphon zu tauschen. Ich muss weder den Nachbarn, den Onkel, die Oma oder sonst wen fragen, sondern ich mache es einfach unabhängig von allen anderen, total alleine und selbst und fühle mich gut dabei und stärke noch nebenbei mein Selbstbewusstsein und vielleicht auch die Möglichkeit, mir das besser vorstellen zu können. Weil durch dieses Bauen mit den Händen, also wenn du beide Hände permanent benutzt, also ich benutze ja zum Beispiel permanent beide Hände beim Arbeiten und aktiviere beide Gehirnhälften. Ne, das ist ja bekannt, dass die Hände jeweils eine Gehirnhälfte bedienen. Und ich benutze also permanent beide Hände, also aktiviere beide Gehirnhälften. Und das passiert halt beim Handwerken oder beim Basteln, beim Nähen, also alles, was man mit seinen Händen macht, Kochen. Ne, dabei entsteht auch so ein ganz kreativer Prozess im Kopf, weil wenn beide Gehirnhälften aktiviert werden, dann explodiert man ja förmlich vor Ideen und Wachstum und was man alles erreichen kann. Also, und dafür sind die Kurse natürlich auch fantastisch geeignet, diese beiden Gehirnhälften einfach zu aktivieren. Und ne, man muss mit der einen Hand was halten, mit der anderen was schrauben, also auch unterschiedliche Tätigkeiten machen und dass dann auch die Gedanken, die Ideen beflügelt werden durch so einen ganz pragmatischen Kurs. Das ist auf jeden Fall klar, also das ist für mich ganz klar nachvollziehbar, dass das passiert.
Ja. Wie kam es dazu, dass du dann solche Kurse angeboten hast? Was hat dich dazu bewogen?
Ach, das war eine Geschichte, die ich immer wieder sehr gerne erzähle. Ich bin also ein sehr großer Freund von Baumärkten. Und wir haben hier in Düsseldorf mittlerweile 4 Bauhäuser. Und beim Bauhaus gab es einen Zettel an der Kasse, Woman's Night. Da war ein Zettel ausgelegt, Woman's Night, wo Frauen dann handwerkliche Dinge gezeigt bekommen. Und ich war so verblüfft, dass es das gibt und dachte so, wow, wie cool, andere Frauen, die auch Lust haben, Hand zu werken, wie toll, da gehst du mal hin. Habe ich mich angemeldet. Also nicht, dass ich es jetzt unbedingt gebraucht hätte, aber ich wollte einfach diese Frauen treffen, ne? Weil ich wollte einfach Menschen treffen, die genauso bekloppt sind wie ich, die also Lust haben, etwas zu bauen. Also bin dahin, fahre auf diesen Parkplatz und ich habe gedacht, mich trifft der allmächtige Schlag. Da waren 600 Frauen angemeldet. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich bin unter meinesgleichen, juhu, endlich, da sind sie alle. Und dann bin ich durch diesen Baumarkt geschoben worden, immer in Zehnergruppen mit Frauen und mit diesem Pseudo-Prosecco in der Hand. Und immer eine, die sowieso schon mutig war, die durfte dann was vormachen in dieser Gruppe, ne? Also dann hat der Trainer hat dann irgendwas gezeigt und dann durfte immer eine aus der Gruppe, die sowieso schon halt etwas lauter oder so war, die hat dann das gemacht und die anderen 9 standen halt drumherum und haben zugeguckt. Und da war ich so traurig danach. Ich bin in mein Auto und habe meine Freundinnen angerufen und habe gesagt, Mädels, jetzt mal ernsthaft, was ist denn mit denen, die nicht in die erste Reihe springen? Was ist denn mit den ganzen, also ich nehme immer gerne Pippi Langstrumpf zum Beispiel, aber was ist denn mit den Annikas, die Pippis von den waghalsigen Taten abhalten? Was ist denn mit diesen ganzen Annikas, die dann in zweiter Reihe stehen, die nicht nach vorne preschen? Denen zeigt es ja niemand. Oder die dürfen ja nicht ausprobieren in so einem großen Setting. Also es ist wieder mal nur an die gerichtet, die sowieso schon mutig sind und sich ein Stück vom Kuchen selber nehmen. Und das hat mich total beschäftigt. Dann, wie gesagt, habe ich meine Freundinnen angerufen, habe gesagt, Mädels, jetzt mal ernsthaft, was sind die Themen? Was braucht ihr? Und dann haben die gesagt, ja, weißt du, so eine Gardinenstange anbringen können, wäre cool. Oder eine Lampe anbringen können. Oder ne, ein Regal oder mal den Siphon wechseln. Da habe ich gesagt, ernsthaft? Das sind eure Themen? Da lässt sich doch helfen. Und dann habe ich meinen ersten Kurs quasi gemacht mit meinen Freundinnen und bin mit denen dann diese Themen so durchgegangen und habe gesagt, also, ne, was würdet ihr jetzt da wissen wollen, was würdet ihr da wissen wollen? Und dann waren die danach so begeistert und haben gesagt, Silvi, du musst das machen, du musst diese Kurse geben. Und dann war die Kursidee geboren. Und dann habe ich angefangen bei mir in der Werkstatt, erstmal so im ganz kleinen Rahmen, brauchte ja sowieso eine Werkstatt für mich selber, und habe dann angefangen, diese ganz pragmatischen Kurse, Bohren, Dübeln, Schrauben, Instandsetzungen im Haushalt, Sägen, Schleifen, also wirklich das, was man in seinen vier Wänden, in seinem Zuhause benötigt, Haus und Garten, das anzubieten. Und jedes Mal wieder, wenn ich so einen Kurs gebe, berührt mich das so massiv, wie gestärkt und mit welchem Enthusiasmus die Frauen und halt auch Männer, aber wenige, die kommen ja nicht, wie die da hervorgehen aus diesen Kursen. Also das macht mich unglaublich glücklich. Das ist wirklich meine Herzensangelegenheit.
Du hast ja im Vorfeld erzählt, dass es diese Ausstrahlungseffekte gibt oder geben kann. Also rundum, ich habe etwas erschaffen mit meinen bloßen Händen, zum Beispiel in einem deiner Kurse, und merke auf einmal, ich bin vielleicht auch in ganz anderen Bereichen, kann ich noch viel weiter über mich hinauswachsen, als mir das vielleicht bislang gewahr war. Meine Frage wäre, erinnerst du dich an ein spezifisches Feedback oder irgendeinen Teilnehmerinnen, Teilnehmer, der mal bei dir war, der sich eventuell nach 3 oder 6 Monaten nochmal bei dir gemeldet hat und was dir im Gedächtnis blieb, weil da einfach eine Story an dein Ohr kam, die du bislang nicht vergessen konntest?
Ach, viele. Ich bekomme so wahnsinnige Feedbacks, da läuft's mir jedes Mal eiskalt den Rücken runter. Regelmäßig bekomme ich Nachrichten von den Frauen, die sich bedanken, die sagen, Mensch, ich habe Mut gefasst, ich habe durch deinen Kurs nicht nur gelernt, wie ich jetzt ein Loch in die Wand bohre, sondern ich habe vor allen Dingen Mut gefasst, das einfach auszuprobieren, und habe jetzt, was weiß ich, von irgendwelchen Balkongeländer-Sachen bis hin zu neue Waschtischarmatur montiert. Also das geht von bis. Ich sag auch allen in meinen Kursen immer, wenn ihr irgendwie euch unsicher seid, wenn ihr irgendwas erzählt kriegt, schreibt mir eine Nachricht, ruft mich an. Ich helfe euch, ich beantworte euch die Frage, ich sage euch die Wahrheit, ob das geht oder nicht. Weil ganz viele dann auch einfach belogen werden oder so für dumm verkauft werden und es eigentlich total einfach wäre, diese Dinge umzusetzen, und es aber so runtergespielt wird, einfach um die so mundtot zu machen. Und das ärgert mich massiv, und da bekomme ich unfassbar viele Nachrichten und Feedbacks von Frauen, die mir dann wirklich schreiben, ich habe den Mut gewonnen, die Dinge jetzt anzupacken, und ich weiß jetzt, wie ich mit diesen Werkzeugen umgehen soll, ne, dass die mir keine Angst mehr machen. Ich habe ein Beispiel, was ich immer wieder sage, ist eine normale Bohrmaschine. Die hat den gleichen Motor wie ein Stabmixer. Ja, und so ein Stabmixer, den benutzen wir Frauen total selbstverständlich. Den stecken wir sogar in die Suppe, ins Wasser hinein. Ja, also um eine Suppe zu pürieren zum Beispiel. Das Ding hat sogar vorne noch eine sehr scharfe Schneide dran. Und das macht uns nichts aus. Aber ein Bohrer, der genau den gleichen Motor hat, den an eine Wand dran zu halten, behindert uns, also es kann doch nicht sein. Und wenn ich dieses Beispiel bringe, dann ist immer großes Aha und großes Gelächter natürlich auch, weil es ist im Grunde nichts anderes. Es ist wie, als ob ihr einen Stabmixer jetzt anstatt in den Topf mit Wasser haltet, haltet ihr den Stabmixer mit einem anderen Teil vorne dran gegen die Wand. Also ja, es ist keine Raketentechnik.
Also das ist jetzt wieder mein Take, ja, wenn ich an eine Fliesenwand denke oder an eine andere Wand, kann mir kaputt machen.
Ja.
Ja, also bei einer Suppe im Zweifel halt ist halt eine Suppe mal, keine Ahnung, dann hinüber. Aber bei so einer Wand, wenn dann da so ein fettes Loch rauskommt, dann ist die Frage, was mache ich danach? Bei der Suppe kann ich eine neue Suppe machen. Ein Loch in der Wand, kommt das nächste Problem. Ja, also ich glaube, das, was du vorher beschrieben hast, du hast halt auch viel in deinem Leben kaputt gemacht oder es ist einiges kaputt gegangen.
Ja.
Ich glaube, die Angst davor, ja, das könnte ich mir vorstellen, das hängt bei vielen einfach irgendwo in den Knochen.
Absolut. Und da ist es mit dem Kochen eigentlich ein super Vergleich, ein super Beispiel. Also jetzt durch den Bauprozess habe ich halt gelernt, dass nichts, was du da so machst, an den Wänden, es ist ja nichts, was nicht ersetzbar und nicht reparabel ist. Alles, was du an so einer Baustelle vor Ort findest, ist ersetzbar, ist reparierbar. Genauso wie deine Suppe, die du kochst. Wenn du jetzt einen wahnsinnig hochwertigen Fisch kaufst, der kostet irgendwie 20 Euro das Kilo, dann gehst du ja auch das Bewusstsein ein, dass du dieses Gericht kaputt machen könntest. Na, du würzt es falsch, dir rutscht irgendwie der Salztopf aus, du hast das Gericht zerstört. Und mit der Wand ist es in einer viel, viel größeren Dimension das Gleiche. Und ich sage dann immer, was juckt es denn den Elefanten, wenn da eine kleine Mücke ihm in den Popo sticht? Das kriegt er gar nicht mit. Wenn ihr euch euer Haus vorstellt, eure Wohnung, wie viele Wandflächen ihr habt und an einer einzigen Stelle bohrt ihr ein falsches Loch. Na und? Das juckt doch das Haus nicht. Das Haus wird nicht davon zusammenbrechen. Und ihr könnt alles reparieren. Also man kann dieses Loch wieder flicken. Selbst bei der Fliese, man kann eine einzelne Fliese tauschen. Ihr müsst das Haus nicht neu bauen. Es kann einfach repariert werden, es kann instand gesetzt werden. Man kann die Fliese tauschen, man kann die Wand nachspachteln. Es gibt so viele Möglichkeiten, das wieder instand zu setzen. Genauso wie halt auch die Suppe, die kippt man weg und kocht sie wieder neu. Und da ist der Schaden aus meiner Perspektive zum Beispiel viel, viel größer, wenn ich dann da den armen Fisch, der musste ja schon einmal sterben, ist dann für mich der Schaden viel größer als so ein Loch in der Wand. Weil das kann ich ja super easy reparieren. Das dauert im Zweifel 2x5 Minuten.
Das ist doch eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Ja, das Mut macht, mehr selber auszuprobieren. Jetzt vielleicht noch abschließend eine Frage nach dem, was du alles erzählt hast über deine Vergangenheit, über das, was du aktuell machst. Was wünschst du dir für deine Zukunft oder für die Zukunft des Handwerks? Gibt's da was?
Was ich mir wünsche für die Zukunft ist, dass es normaler wird, dass Frauen handwerklich arbeiten, dass sie nicht mehr in Baumärkten zum Beispiel komisch beäugt werden, wenn sie da eine Frage stellen oder ne, irgendwie in die Gartenabteilung geschickt werden und dass sie einfach ernst genommen werden mit den Dingen, mit den Projekten, die sie vorhaben und dass man ihnen einfach mal zuhört. Gestern noch war ich in einem schwedischen Möbelhaus und habe mit einem Ohr einen Dialog mitbekommen von einem Pärchen, wo sie auf ihn eingeredet hat und gesagt hat, du, ich habe das gemessen, das passt, glaub mir doch einfach. Und er dann nochmal, ja, aber ich weiß nicht und das sieht aber so klein aus und ich kann mir das nicht vorstellen. Und sie dann gebetsmühlenartig wieder, ja, aber ich habe es dreimal gemessen, ich habe das abgezogen, das dazu gerechnet, er hat ihm das 5-mal erklärt. Im Endeffekt ist das Paar weitergegangen, ohne dieses Teil zu kaufen, weil er ihr nicht geglaubt hat. Und das ist das, was ich mir einfach ganz, ganz massiv wünsche, dass einfach diesen Menschen, die sich dazu Gedanken gemacht haben, egal ob Männlein oder Weiblein, dass denen einfach mal zugehört wird, dass sie gesehen werden und dass sie das ausprobieren dürfen, dass sie das einfach machen. Also einfach sichtbar sein und auch denen einfach zugehört wird und es auch einfach so gemacht wird. Ohne das 25 Mal zu hinterfragen, sondern einfach, ja, lass die mal machen. Und selbst was wäre denn schiefgegangen? Man hätte ein falsches Möbelstück gekauft. Ja, und dann gibt man es wieder zurück und kauft ein anderes. Also was hätte schiefgehen können? Dass es normal wird, dass auch eine Frau sich da Gedanken dazu gemacht hat und dass es normal ist. Also was ich in Island zum Beispiel noch erlebt habe, war, die sind da deutlich weiter. Da kam die Feuerwehr. Und wenn die Feuerwehr kommt, ist es völlig egal, ob die 70% weiblich, 30% männlich besetzt ist oder umgekehrt oder gleichermaßen oder ob nur Frauen kommen oder nur Männer kommen, da kommt einfach die Feuerwehr. Und es ist völlig egal, ob die männlich oder weiblich ist. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass es einfach normaler wird, dass Menschen gleichermaßen betrachtet werden und erstmal komplett urteilsfrei, also ein Vorurteil ist ja okay, aber urteilsfrei erstmal das machen zu lassen, was sie da machen. Und nicht, wenn jetzt eine Handwerkerin kommt mit Koffer und allem möglichen beladen, dass man die Dame dann fragt, wann kommt denn der Kollege? Nein, da kommt kein Kollege. Das ist der Handwerker, die Handwerkerin. Die kommt jetzt, die macht den Job. Und da wird auch keine Rückfrage gestellt, ja, machen Sie das jetzt hier alleine oder kommt da noch jemand? Ja, das wünsche ich mir, dass das einfach normal ist. Da kommt ein Mensch, der sich um deinen Abfluss kümmert. Und es ist völlig egal, ob dieser Mensch dick, dünn, groß, klein, weiblich, männlich, divers, was auch immer ist. Und wenn der dann den Job gut macht, dieser Mensch, wunderbar. Wenn er ihn schlecht macht, blöd, aber das hat nichts mit seinem Geschlecht, mit seiner Gesinnung, mit seinem Aussehen oder sonst was zu tun. Das wünsche ich mir für die Zukunft.
Ein schönes Bild, ja, nicht nur fürs Handwerk, das würde die Welt deutlich schöner, besser machen. Vielen Dank, liebe Silvia, für dieses starke Schlusswort, diesen starken Appell, interpretiere ich es auch mal, und für deine Zeit und für die tollen Geschichten und Bilder und praktischen Tipps, die du uns damit an die Hand gegeben hast. Ganz herzlichen Dank für dieses Geschenk.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an euch.
Wow, was für eine schöne Folge. Und ich habe gemerkt, wie auch bei mir, das ursprüngliche Bild, das ich von Silvia hatte, plötzlich zu einem sehr facettenreicheren Bild sich erweitert hat. Wie war es bei dir, lieber Kai?
Ja, ich versuche ja immer bestmöglich ohne Erwartungshaltung in diese Gespräche zu gehen und habe eine sehr, sehr positive Erfahrung gehabt. Also ich fand es ein sehr tiefgehendes und sehr interessantes Gespräch mit vielen Facetten, die zum Tragen kamen. Also zum einen, was ich ganz spannend fand, war einfach diese prägnante Rolle ihres Großvaters und wie diese eine positive Stimme letztendlich so stark auf diesen Lebensweg eingewirkt hat. Das hat mir sehr gut gefallen, einfach weil es nochmal darstellt, wie wichtig auch eben unser Umfeld ist. Oder zumindest, wenn das Umfeld schon nicht das Positivste ist. Dieser eine Mensch, der an uns glaubt und der uns die Motivation und den Mut gibt, weiterzumachen. Das war ein Aspekt. Und mich hat dieses Grundvertrauen, von dem Silvia sprach, auch sehr angesprochen. Ich glaube, das ist nicht immer einfach zu halten. Und ich muss da selber auch immer mal wieder mit kämpfen. Aber ich glaube, dieses Grundvertrauen im Sinne von Existence takes care, das kann nur gesund sein. Ja, das sind so meine zwei großen Takeaways von heute.
Ja, vielen Dank. Ja, das Grundvertrauen hatte ich auch bemerkt. Und trotzdem hat sie ja von ganz viel Unsicherheit, Angst gleichzeitig berichtet. Ja, und ich finde diese Gleichzeitigkeit, dass das sein darf, fand ich sehr stark bei ihr. Und dass es kein Widerspruch ist. Ja, tiefes Selbstvertrauen und Unsicherheit können beides in einer Person existieren. Und dass manchmal auch ein starker Support allein reicht oder zu reichen scheint, ihr Großvater. Und was ich auch toll fand, ist, sie hat ja immer gesagt, sie hat immer gewusst, was sie nicht will. Und das war wesentlich stärker als das Wissen um das, was sie wollte. Und ich finde es schön zu reflektieren und zu kontrastieren, vielleicht im Kontext dieser ganzen Purpose-Diskussion auch immer. Du musst wissen, was dein Purpose in life ist. Naja, vielleicht machen wir es mal auf dem Silvia-Weg. Manchmal scheint es auch zu reichen, wenn man einfach weiß, was man nicht will. Und last but not least, diesen einen Satz von ihr: Wenn ich es mir vorstellen kann, dann kann ich es auch bauen. Ja, und das hat sie da durchs Leben getragen. Also, das waren meine Key Takeaways aus dieser schönen Folge. Und ja, leider können wir nicht eure hören, liebe Zuhörerinnen, aber ihr könnt uns gerne Feedback geben, wenn ihr das auf Spotify hört. Und wir freuen uns natürlich auch über 5 Sterne. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns und wir kommen in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf.
Werde CEO deines Lebens. Der Tea Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.